Zeit für Mission.
Freddy Dutz im Gespräch mit
Harald Rückert.
Einen wunderschönen guten Tag, lieber Herr Bischof Harald Rückert. Wir sind per Du, wir kennen uns seit vielen Jahren. Ist es okay, wenn wir weiter jetzt auch in diesem Gespräch per Du sind?
Natürlich ist das in Ordnung für mich.
Ich danke dir dafür. Harald, wir wollen uns über das Thema Veränderungen unterhalten. Es gibt ja Menschen, die haben Angst vor Veränderungen. Auch und obwohl oder vielleicht auch weil sich ja alles ständig ändert. Für die weltweite methodistische Kirche ist ja Veränderung gerade eines der Hauptthemen.
Das ist richtig. Allerdings sind wir da als weltweite Kirche nicht allein. Ich denke, der Veränderungsdruck und die Veränderungsnotwendigkeit, die betrifft alle Kirchen und vermutlich auch alle gesellschaftlichen Institutionen derzeit. Nicht zuletzt auch wegen der vielen Krisen, die sich momentan überlagern. Pandemie, Krieg und all die Verunsicherungen, die damit einhergehen, ist es notwendig, dass alle Systeme sich verändern. Und das trifft eben auch für unsere Kirche zu. Was für unsere Kirche weltweit derzeit besonders ist, dass sich das Ringen in den Fragen, wie wir als weltweit verfasste Kirche mit den Fragen von menschlicher Sexualität umgehen, dass uns dies momentan schier zerreißt. Eine Diskussion, die fast 50 Jahre lang angedauert hat in unserer Kirche und die sich in den letzten 10 Jahren zunehmend zugespitzt hat, hat dazu geführt, dass sich im vergangenen Jahr eine sehr konservative Gruppe weltweit gegründet hat, um sich von der evangelisch-methodistischen Kirche, der United Methodist Church, wie der offizielle Name ist, abzuspalten. Und diese Abspaltungsprozesse, die greifen sehr massiv in unser kirchliches System ein und führen notgedrungen zu einer großen Anzahl von Veränderungen. Die Herausforderung ist für uns als eine weltweit verfasste Kirche natürlich riesengroß, denn in Fragen, die mit menschlicher Sexualität zusammenhängen, spielen eben nicht nur theologische Überzeugungen eine Rolle, sondern ich wage den Anteil nicht genau zu beziffern, aber jedenfalls der Anteil an kulturellem Verständnis ist enorm. Und hier als eine weltweit verfasste Kirche zu einer Sicht zu kommen, die sowohl in den USA, in Westeuropa, in Afrika, in Eurasien anwendbar ist, ist natürlich eine riesengroße Herausforderung. Und an dieser Stelle gibt es vieles zu reden, vieles zu leiden und viel Veränderung eben zu akzeptieren und zu gestalten.
Wie viel wird denn noch geredet zwischen den einzelnen Gruppen?
In Teilen unserer Kirche ist es tatsächlich schwer geworden, miteinander zu reden. Es gibt Teile, wo wirklich mehr übereinander als miteinander geredet wird. Wir haben sogar einige Situationen, wo mehr über Anwälte und Gerichte miteinander geredet wird, wo es dann um Grundstücke, um Gebäude, um Finanzen geht. Das ist eine sehr schwierige Situation in weiten Teilen von USA, wo ohnehin die ganze Gesellschaft sehr polarisiert ist und leider eben auch die Kirche in dieser Frage und einigen anderen sich sehr polarisiert hat und wo das gemeinsame Gespräch schwierig ist. In anderen Teilen der Welt, und dazu würde ich jetzt auch Europa zählen, haben wir die Gesprächsfäden nie abreißen lassen. Und so kann ich sagen, dass auf jeden Fall in Europa wir noch im Gespräch sind, wenngleich an einigen Stellen, zum Beispiel in Russland, Eurasien, die Entscheidungen gefallen sind, mittelfristig die evangelisch-methodistische Kirche zu verlassen, aber von den allermeisten Beteiligten der Versuch zumindest unternommen wird, dies in einer respektvollen und wertschätzenden Art und Weise zu vollziehen.
Was macht es denn jetzt mit dem Bischof, wenn er sieht, dass sich die Kirche spaltet? Was bedeutet das für dich?
Mir setzt das sehr zu. Ich verstehe mich als Bischof generell als eine Person, die darum bemüht sein muss, und das will ich auch wirklich mit meinem ganzen Leben und Dienst fühlen, für die Einheit einzutreten. Nicht für eine beliebige Einheit, nicht für beliebige Kompromisse, nicht für alles Mögliche, sondern für eine Einheit, wo man trotz unterschiedlicher Meinungen mit Integrität und Würde beieinander bleiben kann. Und dann zu erleben, wie all diese Bemühungen trotzdem scheitern an einigen Stellen, ist eine sehr bittere Erfahrung für mich. Und ich habe immer mich bemüht, um Verständnis zu werben, um nochmal eine Gesprächsrunde zu drehen und habe das über 2 bis 2,5 Jahren mit sehr anstrengenden Menschen durchgehalten. Und dann kam der Punkt, wo ich es einfach nicht mehr kräftemäßig geschafft habe und ich den Eindruck hatte, dass alles Reden sich nur noch im Kreis dreht. Da musste ich auch, so schwer mir das gefallen ist, einsehen, dass die Trennung vielleicht doch in manchen Situationen eine Option ist, die ich akzeptieren muss und die ich akzeptieren will, auch wenn es mir von meinem Verständnis her sehr, sehr große Mühe macht. Das schmerzt und gleichzeitig versuche ich mich mit dem anzufreunden, weil es Realität ist und nicht nur inzwischen auf den Schmerz zu schauen, sondern in die Zukunft zu blicken und die Zukunft weiter zu gestalten mit denen, die das möchten.
Es wird eine, ich sage jetzt mal, konservative methodistische Kirche geben. Wie werden die sich selbst verfassen, einen neuen Bischof wählen? Denn bestimmt ja keine Bischöfin.
Also es hat sich im Mai 2021 bereits eine sogenannte Global Methodist Church gegründet, die sehr starke Wurzeln und hat in Amerika, auch von dort sehr stark geprägt ist. Und es war das Ziel, eben dort die ganzen konservativ gesonnenen Methodisten weltweit zu sammeln. Der Effekt war anders als von diesen Personen, die diese Kirche gegründet haben, ein anderer. Sie dachten, dass vielleicht die Hälfte der EMK sich ihnen anschließen wird. Die Anzahl der Gemeinden und Kirchen, die sich der Global Methodist Church bisher angeschlossen haben, ist vergleichsweise klein. In den USA reden wir davon, dass sich circa 20% unserer Gemeinden aus der UMC verabschiedet haben, derzeit aufgrund diesen Fragen. Und von diesen 20% ist dabei nur etwas mehr als die Hälfte zur Global Methodist Church gegangen. Die anderen sind in die Unabhängigkeit gegangen. Wir sind allerdings noch an manchen Stellen in Prozessen, wo insbesondere in den USA Gemeinden am Überlegen sind, ob sie die EMK verlassen. Und hier in Europa sind wir in Prozessen, wo klar ist, dass wir auf einem Weg sind, dass wir unsere Gemeinden in Russland und Eurasien verlieren werden. Estland, die Kirchen dort, hat den Beschluss gefasst, jetzt zum 1. Juli bereits die EMK zu verlassen. Und andere kleinere Teile sind noch am Überlegen. Da kann noch einiges passieren, aber insgesamt ist doch die Kirche, die verbleibt, deutlich größer als der Teil der Kirche, der ging. Und da kommen wir wieder zum Punkt der Veränderung. Die verbleibende EMK oder die Continuing United Methodist Church, wie immer man das nennen möchte, nimmt dies derzeit zum Anlass, über grundlegende Veränderungen nachzudenken und sie in die Wege zu leiten, wie wir noch besser eine wirklich weltweite Kirche sein können, wie das Gefälle zwischen USA und den anderen Teilen außerhalb der USA in unserer Kirche aufgehoben werden kann, wie wir zu mehr Gleichheit, Partizipation kommen. Und wie wir auch in unseren Ordnungen uns quasi emanzipieren von der Kirche in den USA und den einzelnen Regionen, den einzelnen Teilen unserer Kirche in Afrika, auf den Philippinen und Europa noch mehr Möglichkeit einräumen, selbstbestimmt ihre Dinge zu regeln, weil das notwendig ist und weil es eben auch die Mission, für die wir stehen, erforderlich macht.
Mission, für die ihr steht, war ja begründet in einer Erweckungsbewegung. Ist denn von der Erweckung noch was zu spüren?
Erweckung ist zum einen etwas, was wir nicht machen können, sondern wir werden erweckt und das geschieht natürlich von außen. Wir können uns dafür öffnen, wir können dafür beten, wir können uns dafür zur Verfügung halten. Erweckung ist aber etwas, was alleine Gott schenken kann. Das andere ist natürlich das Bemühen, dass wir als kirchliche Gemeinschaft uns so organisieren und so leben, dass diese Mission Gottes, an der wir beteiligt sind, tatsächlich uns erfasst und mitnimmt und sich über uns dann auch hineinverbreitet in unsere Umgebung, in unsere Welt. Wir sind als Methodisten eine Erweckungsbewegung, ja, vom Anfang an, und das gilt immer noch. Und gleichzeitig gilt, dass wir diese Erweckung nie eng nur auf die fromme Innerlichkeit des Einzelnen verstanden haben, sondern dieses Belebtwerden durch den Heiligen Geist immer eine Gemeinschaft formt. Und gleichzeitig eine Gemeinschaftsform, die hinein in die Gesellschaft wirkt. Also die Herzensfrömmigkeit und die Weltoffenheit und der Gestaltungswille für die Welt, das ist alles Teil dieser Erweckungsbewegung.
Gibt es denn innerhalb der methodistischen Gemeinden auch Gemeinden, ich sage jetzt mal, pfingstliche Ideen in ihrem Glaubensleben verwirklichen?
Natürlich gibt es das, zumal ja wir als evangelisch-methodistische Kirche in Deutschland und weltweit eine Kirche der Vielfalt sind. Wir haben unheimlich viele Sprachen, kulturelle Zusammenhänge und natürlich auch eine große theologische Bandbreite. Und das pfingstlich-charismatische Element ist fraglos Bestandteil auch dessen, was in unserer Kirche anzutreffen ist und was zu unserer Kirche mit dazugehört. Und gerade die Veränderung in die Zukunft hinein ist ja die, dass wir als Kirche noch nachdrücklicher und klarer für diese Vielfalt des Glaubens, für diese Vielfalt der Frömmigkeitsformen eintreten und eben eine Kirche sind, in der diese Vielfalt gelebt wird, in der wir trotz aller Anstrengungen diese Vielfalt wertschätzen und genießen.
Wenn du jetzt erstens den Heiligen Geist oder die Heilige Geistin ins Gespräch bringst und Zukunftsvisionen, wie wird denn die Zukunft der methodistischen Kirche sein? Wird sie zum Beispiel auch digitaler sein?
Das ist jetzt schon. Da hat uns Corona natürlich sehr geholfen und wir haben viel, 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 viel schneller gelernt, als das sonst üblich gewesen wäre, mit technischen Mitteln unser kirchliches Leben zu unterstützen. Gleichzeitig haben wir natürlich auch ganz schnell die Grenzen der Technologie gemerkt. Und ich für meinen Teil kann sagen, ich habe Begegnung und das Zusammensein in Präsenz viel mehr schätzen gelernt als vorher. Und zugleich bin ich sehr froh und dankbar über technische Möglichkeiten, die wir nutzen. Und auch in unseren Überlegungen in Deutschland, wie wir unsere kirchliche Arbeit strukturieren, spielen die digitalen Möglichkeiten eine große Rolle. Dass wir an einigen Stellen sogar angefangen haben, digitale Gemeinden zu gründen und hier diesen virtuellen Raum zu nutzen, nicht nur für Seelsorge, sondern wirklich auch für geistliches Wachstum und Zusammenkommen.
Ich danke dir, dass du das jetzt gleich nochmal reingeschoben hast, denn du und ich, wir sind ja jetzt nicht die Generation derer, die stets und ständig online sind, weil wir das einfach nicht so gelernt haben wie unsere Kinder oder vielleicht unsere Enkelkinder. Wird sich da innerhalb der Generationen auch was ändern? Also auch das Verständnis von dem, ob Gemeinde überhaupt digital stattfinden kann und darf.
Ich bin sicher, dass sich hier noch weiteres ändern wird und wir noch unbefangener mit den technischen Möglichkeiten umgehen. Von daher sind nicht nur die Jungen die, die auf digitale Medien stehen und die Kirche in diese Richtung weiterentwickeln und die Alten sind die Bremser. So einfach lässt sich das nicht aufteilen. Es wird, denke ich, in allen Generationen diese Mischung geben, dass wir digitale Dinge nutzen, aber gleichzeitig merken, wir müssen einander wirklich in die Augen schauen und vielleicht auch mal berühren können, miteinander essen, miteinander trinken und lachen. Und das geht eben am PC nur sehr bedingt.
Könnte es trotzdem sein, dass sich theologisch was verändert? Wir haben ja diese Diskussion, wo kann Gemeinschaft sein? Die Frage hatte sich ja schon in den 50er Jahren dann erübrigt, als die Frage, ob es Gemeinde vor dem Radioapparat, später vor dem Fernsehapparat geben kann. Aber kann Vergebung zugesprochen werden? Können theologische, seelsorgerliche Inhalte bearbeitet werden? Was ist da deine Haltung dazu?
Wir haben hier, wie du völlig zu Recht ansprichst, noch ein Feld, wo wir noch ziemlich viel theologisches Arbeiten vor uns haben. Und gleichzeitig habe ich erlebt während Corona, dass die Praxis in unseren Gemeinden uns Theologen überholt hat. Schneller als wir Theologen es reflektieren konnten, haben sich in unseren Gemeinden und Konferenzen Formen gebildet, Online-Abendmahl zu feiern. Wir konnten gar keine Beschlüsse fassen, es zu erlauben oder zu verbieten, sondern eigentlich nur versuchen, möglichst viele Bausteine zur Verfügung stellen hinterher, die eine theologisch verantwortete Abendmahlsfeier am Bildschirm quasi ermöglicht. Und so gibt es, denke ich, auch noch andere Formen, wo die Wirklichkeit uns überholt hat und wir noch einiges an theologischer Reflexion brauchen. Aber für mich unstrittig ist, dass vieles, was wir uns vielleicht vor 4, 5 Jahren nicht haben vorstellen können, inzwischen vorstellbar ist, weil es längst Praxis ist und wir jetzt miteinander nachdenken müssen, im Sinn von nach denken, was passiert da? Und dann vordenken, wie kann das weiter gestaltet werden? Dass die digitalen Medien auch in der Kombination unser Gemeindeleben formen, das steht für mich außer Frage. Und dass das möglich ist auch.
Angesichts dieses Satzes, ist dir bange vor der Zukunft?
Nein, überhaupt nicht. Ich denke, das gehört auch zu dem christlichen Glauben dazu, dass wir keine Angst vor der Zukunft haben, sondern eher aus der Neugier heraus leben. Und da bin ich richtig gespannt, was in unserer und in anderen Kirchen noch alles passiert. Und wie diese Erweckung durch den Geist oder die Geistin, wie immer man es ausdrückt, was das noch alles mit unseren Kirchen macht, da bin ich richtig neugierig drauf.
Harald, was ist denn deine Mission?
Ich habe es vorhin angedeutet, ich verstehe mich als Bischof als ein Mensch und in einer Aufgabe gestellt, die Menschen zusammenbringt und zusammenhält. Und gleichzeitig ist meine Mission einzutreten dafür, dass wir eine Kirche der wunderbaren Vielfalt Gottes sind und bleiben und noch mehr werden, dass wir uns all diesen auch teilweise von außen kommenden Einflüssen widersetzen, die uns in eine Bubble zurückdrängen möchten oder die nur mit dem sich auseinandersetzen möchten, was so ähnlich ist wie man selber. Also eintreten für die Vielfalt und eine Kirche der Vielfalt zu gestalten und zu ermöglichen, wo die Vielfalt wertgeschätzt wird, gelebt wird und richtig attraktiv wird. Das ist meine Mission.
Wie tolerant muss man dann als Gemeindemitglied sein, um das auszuhalten, die Vielfalt?
Wir hatten in den zurückliegenden 3 Jahren in unserer Kirche in Deutschland einen sehr intensiven Prozess am sogenannten Runden Tisch, den ich einberufen hatte, wo es eben um die eigentlich unlösbare Aufgabe ging, wie können wir als Kirche in Deutschland zusammenbleiben, trotz fundamental unterschiedlicher Überzeugungen. Was uns den Weg geebnet hat, war, dass wir uns auf verschiedene Leitlinien für unser Gespräch verständigt haben. Und eine dieser Leitlinien besagt, wir glauben einander den Glauben. Ich denke, das ist die entscheidende Voraussetzung, um als Kirche in Vielfalt beieinander bleiben zu können. Und das ist das, was ich von den Gemeindegliedern letztlich erwarte, um auf deine Frage zu antworten, dass wir bei aller Unterschiedlichkeit, die wir auch nicht leugnen brauchen, immer wieder an den Punkt kommen müssen und wollen, dass wir einander den Glauben glauben. Auch wenn der oder die andere so ganz anders den Glauben lebt wie ich, dass wir davon ausgehen, mein Gegenüber macht es auch aus der inneren Verpflichtung dem Evangelium und Christus gegenüber. Und diese Art von Toleranz, die erwarte ich. Denn sie ist auch die Basis, auf der dann kontroverse theologische Auseinandersetzungen erst stattfinden können, um dann auch notwendige Klärungen und vielleicht auch Abgrenzungen vorzunehmen. Es ist ja nicht einfach alles beliebig in dieser Vielfalt. Aber es braucht den Ausgangspunkt des Vertrauens, einander den Glauben glauben, und das heißt ein Willensakt.
Du hast jetzt gerade noch mal eine Ebene eingeführt. Glaube auf der einen Seite, ja, aber auf der anderen Seite auch die wirklich vernünftige, also vernunftgeprägte Entscheidung, ich will den Glauben des Gegenübers glauben.
Ja.
Gehört Glaube und Vernunft so sehr zusammen?
Für mich schon. Wenn ich glaube, habe ich damit immer auch eine Dimension in meinem Leben, die über das Vernünftige, das Denkende hinausweist. Das ist ganz klar. Aber Glaube braucht immer wieder die Reflexion, braucht den Geist, den Verstand. Nicht umsonst ist Teil unserer methodistischen Basis, auf der wir die Lehre entwickeln, das sogenannte
Quadrilateral.
Die Schrift hat das oberste Primat natürlich, aber wie verstehen wir die Schrift richtig? Indem wir einerseits auf die christliche Tradition achten, indem wir unsere Erfahrung mit einbeziehen. Wie erlebe ich den Glauben? Wie wirkt der Heilige Geist unter mir? Wie wirkt er in den anderen? Und indem ich, wie John Wessel sagt, die Vernunft ins Spiel bringe, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die theologischen Erkenntnisse, die Rationalität. Und in diesem Viererpack die Schrift, die Vernunft, die Erfahrung und die Tradition, da geschieht Auslegung der Heiligen Schrift. Das ist eigentlich unser Weg, wie wir die Schrift auslegen. Und da kommt alles zusammen. Das Gefühl, der Verstand, das Herz und eben mein Gegenüber.
Mir scheint, dass das, was John Wesley sich seinerzeit im 18. Jahrhundert überlegt hat, ein ungeheuer moderner Denkansatz war.
Ja, das finde ich auch. Darauf bin ich auch ein bisschen stolz als Methodist, denn dieses Anliegen in dieser Art und Weise, sich dem theologischen Gespräch, der theologischen Auseinandersetzung und dem geistlichen Leben zu nähern, für unseren sehr schwierigen Prozess in Deutschland, den wir hinter uns gebracht haben und der noch nicht abgeschlossen ist, sind manche dieser Leitlinien, die John Wesley gelegt hat, äußerst hilfreich und sehr aktuell.
Also könnt ihr in der eigenen Historie auch die Tradition finden, die hilfreich für die Zukunft ist.
Definitiv, wenn ich nach vorne blicke für unsere Kirche in Deutschland und auch weltweit, denke ich, ist es notwendig, dass wir uns vergewissern, wo wir herkommen, unsere Wurzeln anschauen, um manche dieser Erkenntnisse, die der Rückblick uns geliefert hat, nach vorne fruchtbar zu machen. Wir sind beispielsweise als Methodisten als eine Bewegung angetreten und sind inzwischen eine weltweit kirchliche Organisation geworden. Für die Zukunft, glaube ich, brauchen wir wieder mehr Bewegung, weniger Organisation. Wir waren eine Laienbewegung und die Pastoren haben nur so ganz punktuell gearbeitet. Wir sind inzwischen, wie viele andere Kirchen auch, sehr auf die Arbeit der Hauptamtlichen, der Pastorinnen und Pastoren konzentriert. Ich glaube, das Priestertum aller Gläubigen, das Priesterinnentum aller Gläubigen wieder neu zu stärken, wird uns in die Zukunft führen. Wir sind angetreten, oder John Wesley mit dem spricht, die ganze Welt ist mein Kirchspiel. Heute erleben wir, dass manche Gemeinden nur sich selber sehen und nicht mehr über den eigenen Rand blicken können. Und ich glaube, wir brauchen weniger meine Gemeinde, deine Gemeinde, sondern diese ganze Region ist unser Missionsfeld. Und so denke ich, ist der Blick zurück etwas, was wir für die Zukunft fruchtbar machen können.
Was du gerade zusammengefasst hast, ist das deine Vision?
Ja, man könnte das so bezeichnen. Und wenn ich da noch einen Spiegelstrich gewissermaßen ergänze, wir brauchen wieder mehr leidenschaftliche, risikobereite Mission im besten Sinn des Wortes. Es ist auch etwas diskreditiert, dieses Wort, und viel weniger Selbstbeschäftigung.
Lieber Harald Rückert, ich danke dir herzlich für die Bereitschaft zu diesem Gespräch. Ich wünsche dir eine Vision und eine Mission, die du mit anderen leben kannst. Ich wünsche dir einen wunderbaren Sommer und bleib gesegnet.
Herzlichen Dank für dieses Gespräch und die guten Wünsche, liebe Freddy. War mir eine Freude, mit dir zu sprechen.
Die Evangelische Mission weltweit e.V. ist eine Gemeinschaft von evangelischen Kirchen, Werken und Verbänden in Mission und Ökumene. 9 Missionswerke, 5 freie Kirchen, 5 Verbände und die Evangelische Kirche in Deutschland bilden den Dachverband der Evangelischen Missionswerke. Gleichzeitig agiert die EMW als Fachverband für ökumenische Weltmission und Missionstheologie für ihre Mitglieder und assoziierte Organisationen. Besuchen Sie doch auch unsere Website www.mission-weltweit.de. Vielen Dank für Ihr Interesse.